Es gibt eine mysteriöse Geschichte in Gottes Wort. Da sind Söhne Gottes, die sich mit Töchtern der Menschen einlassen. Und viele haben sich gefragt, was ist das denn für eine Bedeutung? Worum geht es bei dieser Begebenheit? Wir befinden uns ganz früh in der Menschheitsgeschichte. Und es gibt eine Frage, die von euch zu diesem Thema gekommen ist. Und deshalb beschäftigen wir uns mit 1. Mose 6. Da heißt es, es geschah, als die Menschen begannen, sich auf der Fläche des Erdbodens zu mehren und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich die zu Frauen, die sie irgend erwählten. Und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist. Seine Tage seien 120 Jahre. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die von Alters waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Wir sehen hier, dass da etwas ganz Spezielles passiert ist. Söhne Gottes mit Töchtern der Menschen haben sich verbunden. Und jetzt gibt es insbesondere zwei verschiedene Auslegungslinien, die in Verbindung mit diesen Versen benutzt werden. Auf der einen Seite sehen manche, dass hier in 1. Mose 5 die Nachkommen von Seth beschrieben werden. Das geht los in Kapitel 4, Vers 25, wo es heißt, dass Seth der Sohn von Adam war. Und dann heißt es in Kapitel 5 weiter, dass Adam eben Seth gezeugt hat und dann Seth Enos, Enos Kenan und so weiter. Eine Linie, die beschrieben wird als eine Linie des Glaubens, aus der dann eben auch Henoch zum Beispiel und auch Noah hervorgekommen sind. Und demgegenüber wird dann eine Linie gestellt, die als Nachkommen Kains zu sehen sind. Kapitel 4, Vers 17, Kain erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und dann finden wir, dass dann Henoch einen Sohn bekam, Irad und Mehujael und so weiter. Das ist eine Linie, die ganz ohne Gott gelebt hat. So wie Kain ohne Gott gelebt hat, so hat auch diese ganze nachfolgende Linie ohne Gott gelebt, in Gewalttat, mit viel Kultur, aber eben einfach ohne Gott. Und dann ist die Vorstellung, die Auslegung, dass die Nachkommen von Seth die Söhne Gottes sind, weil sie auf der Linie sozusagen des Glaubens stehen. Und auf der anderen Seite die Töchter der Menschen, die Nachkommen von Kain, die Frauen jetzt in dem Fall, und die sich miteinander verbunden haben und das dann dazu führt, dass Gott sagen muss in 1. Mose 6, Vers 5, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte. Und er spricht in Vers 11 davon, die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war voll Gewalttat, weil eben die Glaubenslinie sich vermischt hat mit der Linie des Unglaubens, des Abwendens von Gott, des Atheismus, wenn man so will, und da ist Böses daraus hervorgegangen. Das ist die eine Überlegung. Die andere Auslegung ist, Söhne Gottes, das sind Engel. Und Engel haben sich mit Menschen, mit Frauen, weil Engel in Gottes Wort immer wieder als männliche Wesen, wenn sie auf der Erde erscheinen, genannt werden, dass sie sich mit Frauen, Menschen, Frauen eingelassen haben und daraus eben dann Nachkommen hervorgegangen sind und diese Nachkommen dann eben Riesen geworden sind und eben die Bosheit dadurch sichtbar geworden ist. Nun schauen wir uns diese beiden Überlegungen an, weil sie in der Christenheit weiterhin Verbreitung finden. Was werden als Argumente angeführt, dass diese erste Überlegung, nämlich dass die Nachkommen von Seth sich verbunden haben mit den Nachkommen von Kain, den Frauen, dass das hier gemeint ist? Nun, nach 1. Mose 4, Vers 26 sehen wir, dass Seth in der Tat derjenige ist oder in seiner Zeit man anfing, den Namen des Herrn anzurufen. Da gab es tatsächlich eine Verbindung mit Gott. Diese Linie war offensichtlich abgesondert von der Linie Kains. Jedenfalls finden wir überhaupt keine Verbindungen, die in 1. Mose 4, 1. Mose 5 vorgestellt werden. Dann finden wir, dass Gott solche nennt, die in seinen Wegen leben, dass er sie Söhne nennt, Söhne und Töchter. Wir nehmen zum Beispiel in 2. Korinther 6 diesen Vers, wo der Apostel Paulus davon spricht, dass diejenigen, die seinem Charakter, die seinem Wesen entsprechen, die seine Kinder sind, dass sie Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Da heißt es in 2. Korinther 6 in Vers 16, und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, ihr Korinther, ihr Gläubigen, die Versammlung Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und rührt euch und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen, und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr der Allmächtige. Söhne und Töchter Gottes, sozusagen solche, die sich absondern vom Bösen, solche, die ein Leben mit Gott führen. Ein weiteres Argument, was genannt wird, ist, dass Engel in Gottes Wort zwar Söhne Gottes genannt werden, aber Menschen noch öfter. Wir als Gläubige der neutestamentlichen Zeit zum Beispiel, wir sind Söhne Gottes. Und im Alten Testament finden wir auch Söhne Jahwe, Söhne des Herrn, Söhne des Allmächtigen und so weiter. Also Menschen werden vielfach in Gottes Wort in diese Beziehung mit Gott gestellt. Dann ein fünftes Argument, was gebracht wird, ist, Engel sind ja geschlechtslos. Matthäus 22, da spricht der Herr Jesus, weil er angegriffen wird, weil ihm eine Fangfrage gestellt wird. Und da sagt der Herr Jesus in Matthäus 22, in Vers 30, in der Auferstehung heiraten sie nicht, die Gläubigen, noch werden sie verheiratet, sondern sind wie Engel Gottes im Himmel. Das heißt, sie sind wie Engel, die eben nicht heiraten und in diesem Sinne aus Sicht dieser Ausleger dann geschlechtslos sind. Oder in Hebräer 1 heißt es in Vers 14, dass Engel Geister Gottes sind. Sind sie nicht alle dienstbare Geister? Sie sind Geisteswesen. Und deshalb sagt man in dieser Auslegungslinie, das kann sich ja nicht darum handeln, dass sie irgendwie eine geschlechtliche Beziehung hier auf dieser Erde eingegangen sind. Und dann gibt es in der Tat einen interessanten Vers in dem Propheten Daniel. In Kapitel 2 wird davon gesprochen, in einem prophetischen Bild, einem prophetischen Hinweis, in Vers 43. Da geht es um die Zeit, zukünftige Zeit des Römischen Reiches, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Sie werden sich mit den Nachkommen der Menschen vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften. Da werden also solche, die in Autorität stehen, die in einer besonderen Machtposition stehen, wird gesagt, dass sie sich verbinden mit den Nachkommen, sozusagen wie Söhne, Töchter der Menschen, und gehen damit eine gewisse Beziehung miteinander ein. Und das ist ja genau das, was wir hier haben in 1. Mose 6, dass da die Söhne Gottes sich mit den Töchtern der Menschen verbinden. Nun, das ist die Überzeugung dieser einen Linie. Aber ist das wirklich überzeugend? Kann man das so sehen? Schauen wir uns einige Gegenargumente an. Die Linie Setz kam ja in derselben Weise in der Flut um wie die Linie Kains. Da ist ja kein Unterschied. Die Nachkommen und die Verwandten und das, was mit Set in Verbindung steht, das hat ja keinen Unterschied zu den Nachkommen von Kain und seiner Familie. Überhaupt werden die Nachkommen bzw. die Verbindung von Set mit Gott wird gar nicht auf Gott bezogen, sondern wir sehen in 1. Mose 4, dass es heißt, Adam erkannte seine Frau, Gott hat mir einen anderen Nachkommen gegeben. Und dann heißt es, und Seth, nach ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enos. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Natürlich ist der Herr Gott und ist Gott der Herr. Aber die Beziehung, die hier genannt wird, ist nicht zu Gott, sondern ist zu dem Herrn, ist zu Jahwe. Zweitens, dass wir eine getrennte Auflistung in 1. Mose 4 und in 1. Mose 5 haben, das heißt ja nicht, dass wir wirklich eine abgesonderte Linie, die eine, die nichts mit den anderen zu tun haben, sondern dass das so geschildert wird, hat prophetische Gründe, weil hier etwas gezeigt werden soll von zwei Nachkommenschaften, ohne dass damit gesagt werden soll, dass die nichts miteinander zu tun haben, und hat sicherlich auch eine vorbildliche Bedeutung auf die heutige Zeit. Wer sich mit diesem Thema überhaupt noch einmal beschäftigen möchte, dem ersten Buch Mose, das möchte ich hier unbedingt noch mal empfehlen. Die Serie, die Stefan Drücke macht, wir verlinken das hier unter dem Video auch noch einmal, wo deutlich wird, was die eigentlichen Botschaften dieser Kapitel sind. Nun, es ist ja tatsächlich so, dass die Linie Setz zum Teil Gläubige hervorbringt. Aber können wir insgesamt sagen, dass die Linie Setz eine Verbindung zu Gott gelebt hat, dass sie wirklich gläubig gewesen sind? Wie schon gesagt, auch sie kamen in der Flut um, bis auf Noah und seine Familie. Wir können also nicht sagen, dass sie sich wirklich erwiesen haben als auf den Wegen Gottes gehend. 6 Vers 11, die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war voll Gewalttat. Das traf ja genauso auf die Linie Setz zu. Nun, wie ist das mit Engeln? Engeln im Alten Testament werden Söhne Gottes genannt. Und zwar nur Engel. In dem Buch Hiob finden wir an mehreren Stellen, dass die Engel Söhne Gottes genannt werden. Wenn wir jetzt das auf Menschen beziehen, diese Ausdrucksweise, dann finden wir, dass ganz andere Namen dort gewählt werden. Zum Beispiel in 5. Mose 14 finden wir so eine Begrifflichkeit. 5. Mose 14, Vers 1. Ihr seid Kinder des Herrn, Kinder Jahwehs. Ihr seid Kinder des Herrn. Das heißt nicht Söhne Gottes, auch nicht Söhne des Herrn in dem Fall, sondern Kinder des Herrn, Kinder Jahwehs. Und das ist auch an anderer Stelle so. Nehmen wir zum Beispiel Psalm 82. In Psalm 82 werden auch Menschen beschrieben. Und da heißt es in Vers 6, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten seid ihr alles. Nicht Söhne Gottes, sondern Söhne des Höchsten. Auch in Hosea 2 kann man das sehen. Also Söhne Gottes wird im Alten Testament tatsächlich exklusiv, Hiob 1, Hiob 2, für Engel benutzt und nicht für Menschen. Ja, Engel sind Geister, überhaupt keine Frage. Aber wo immer sie auf der Erde auftauchen, haben sie einen menschlichen Körper. Und da treten sie als Männer auf. 1. Mose 18 finden wir das, wo der Herr, wo Gott selbst zu Abraham kommt. Und da heißt es in Vers 1, der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamres. Und dann heißt es Vers 2, und er, Abraham, erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Und so finden wir das immer wieder. Auch bei Gideon und auch bei der Mutter von Simson und dem Vater finden wir, dass sie in männlicher Form erscheinen. Das geht auch wunderbar damit einher, dass zwei Engel mit Namen genannt werden in Gottes Wort, Gabriel und Michael, und das sind Männer, männliche Namen. Engel sind Geister, aber wenn sie auf dieser Erde erscheinen, dann immer in männlicher Form. Und auch in Daniel 2, wo sich zwei Dinge vermischen, die unterschiedlicher Art sind, da ist es zwar wahr, dass sich diese Dinge vermischen, aber da können wir doch nicht einfach nur aus einer ähnlichen Ausdrucksweise herausnehmen, dass hier jetzt irgendwie Menschen mit Menschen sich verbunden, sondern hier ging es ja um Systeme, die miteinander verwoben wurden, nämlich ein autoritäres System mit einem demokratischen. Und da können wir nicht sagen, das können wir jetzt anwenden auf 1. Mose 6, wo es um Personen geht, die miteinander verbunden waren. Nun, wenn das so ist, wenn also diese Auslegungslinie nicht richtig sein kann, da fragt man sich natürlich, was ist dann wirklich gemeint? Nun, wir haben schon gesehen, dass Söhne Gottes Engel sind und dass das uns schon einen Hinweis gibt. Aber dann bleibt natürlich die Frage, warum bleibt Gott in dem Bericht hier in 1. Mose 6 so kryptisch, so obskur, so kurz, so dass er uns kaum einen Einblick gibt? Warum deutet er das Ganze eigentlich nicht weiter aus? Und die Antwort ist einfach, weil das, worum es hier geht, so abscheulich ist, dass Gott darüber nicht in Ausführlichkeit sprechen möchte. Ich erinnere an einen Bibelvers in dem Epheserbrief. Da sagt der Apostel Paulus in Epheser 5, da heißt es in Vers 3, Hurerei aber und alle Unreinheit und Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Es ist also schändlich, einfach so darüber zu sprechen. Und Gott selbst gibt uns ein Beispiel, dass es zwar um eine ganz schändliche Sache ging, dass er aber ganz zurückhaltend darüber spricht. Das heißt nicht, dass er gar nichts dazu sagt. Wir finden im Neuen Testament, dass der Geist Gottes, ich sage offensichtlich, darauf Bezug nimmt. Und zwar in Judas 6. In Judas 6 finden wir überhaupt im Judasbrief, dass er über Gericht spricht. Er spricht erst dort über das Gericht, über das Volk, das aus Ägypten kam. Und dann in Vers 6, und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Er spricht also hier von Engel, die ihren ersten Zustand, nämlich den Zustand des Geistes, sie waren Geisteswesen, verlassen haben und sich dann eben auf eine Ebene begeben haben, die hier nicht weiter beschrieben wird, von der wir eben 1. Mose 6 lesen, die eben furchtbar war. Und das war so schlimm in den Augen Gottes, dass er ein furchtbares Gericht über sie ausgesprochen hat. In 2. Petrus 2 finden wir in Vers 4 genau die gleiche Situation. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend Ketten der Finsternis überlieferte, damit sie aufbewahrt werden für das Gericht, wie wird er dann andere verschonen können? Er zeigt hier, und Petrus ist hier in diesen Abschnitten tatsächlich chronologisch, und deshalb beginnt er hier mit diesen Engeln, spricht dann von Noah und der Welt unter Noah, die kurz danach ja dann durch die Flut umgekommen ist, und spricht dann von Sodom und Gomorra, 1. Mose 19. Das zeigt wirklich, dass es hier um diese Sache geht. Und das war so furchtbar in den Augen Gottes, dass er im Unterschied zu den Dämonen und Satan, die eben noch nicht gerichtet worden sind, hier ein sofortiges Gericht herbeigeführt hat und sie jetzt schon in Ketten eingeschlossen hat. Damit wird deutlich, was der Apostel Petrus in 2. Petrus 1 uns sagt, in Vers 20, ihr wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Das heißt, der Geist Gottes zeigt uns hier, dass wir Altes und Neues Testament, auch die verschiedenen Stellen zusammennehmen müssen, um ein Bild, ein ganzes Bild zu haben. Dass dieser Vers noch mehr aussagt, ist unbestritten. Aber wir sehen daran, dass wirklich Petrus und auch Judas auf diese Sache hier eingehen. Nun, in 1. Mose 6 finden wir auch in Vers 4, in jenen Tagen waren die Riesen und auch später. Das heißt, wir sehen hier, dass durch dieses Handeln wirklich etwas hervorgekommen ist, was deutlich macht, dass hier eine unnatürliche, wir können sagen eine widernatürliche Beziehung entstanden ist. Wir haben auch gesehen, dass in dieser Zeit Helden waren, in Vers 4, zweiter Teil. Helden, das sind eben solche, die einen besonderen Ruf hatten, besonders mächtig gewesen zu sein. Und das erklärt uns übrigens auch heute sowas wie die Sagen, die entstanden sind, die der Mensch als Nacherzählung dieser Wirklichkeit eben erfunden hat und was er aus diesen Helden gemacht hat. Aber wir verstehen, dass da wirklich Riesen waren, Helden waren, die in besonderer Weise aufgetreten sind. In 1. Mose 6, Vers 5 sehen wir auch, dass Gott ein Prädikat nimmt, nämlich dass das so furchtbar war. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war, dass er es ihn reute, dass er den Menschen gemacht hat. Also das, was hier geschehen ist, ist so furchtbar, dass Gott wirklich dann ein Gericht darauf gebracht hat. Nun kann jemand sagen, ja, aber die Töchter der Menschen, was konnten sie denn dafür? Das ist doch ein Fehler, ein Versagen, eine Bosheit der Engel gewesen. Das stimmt, aber die Frauen, die Menschen haben sich darauf eingelassen. Sie waren fasziniert offensichtlich davon und Gott übt nie Gericht, wenn jemand nicht verantwortlich ist für das, was er tut. Diese Frauen sind anscheinend nicht gezwungen worden, sondern sie haben selber, sind eingegangen auf diese widernatürliche Beziehung. Dann möchte ich gerne sagen, dass der Text überhaupt keinen Hinweis gibt, dass die Töchter der Menschen Nachkommen Kains sind. Wir finden gar keine Bezugnahme darauf und deshalb sollten wir auch da nicht irgendwie spekulativ eine eigene Idee bringen. Nein, Söhne Gottes im Alten Testament, wie wir gesehen haben, sind nie ein Hinweis auf Menschen. Auch in Jesaja 43, Vers 6, das ist so ein Vers, der dann gerne angeführt wird, geht es nicht bei den Söhnen Gottes um Menschen. 43, Vers 6, ich werde zum Norden sagen, gib heraus und zum Süden, halte nicht zurück, bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Das sind nicht Söhne Gottes, sondern der Herr, Yahweh spricht, meine Söhne, genau wie in anderen Stellen. Es sind also hier dann nicht Engel in Jesaja 43, sondern sein prophetischer Hinweis auf die Zukunft, auf Menschen, die Gott der Herr, Yahweh, meine Söhne nennt. Es ist der künftige Überrest. Sondern, ich habe schon darauf hingewiesen, ich möchte wenigstens ein Beispiel dafür jetzt lesen, in dem Buch Hiob, wo wir finden, dass eben diese Söhne Gottes wirklich Engel sind. In Hiob 1 heißt es in Vers 6, und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen, und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Also es ist ganz offensichtlich, dass es sich um Engel handelt und dass es nicht um Menschen geht. Nun, wenn wir das so vor Augen haben, dann fragen wir uns, was hat es für eine Botschaft für uns? Wir sehen also, es geht wirklich um Engel, die mit Menschen gemeinsame Sachen gemacht haben, die sich im geschlechtlichen Bereich miteinander verbunden haben. Nun, was lernen wir daraus? Erstens, aus dem, was ich gesagt habe, Gottes Wort erklärt sich selbst. Wir brauchen nicht irgendwelchen Theologen oder sonst wem zu folgen, sondern Gottes Wort macht für uns deutlich, dass hier in 1. Mose 6 Engel gemeint sind, Judas 6 und 2. Petrus 2 haben wir das gesehen. Zweitens, ja, jede Sünde ist schlimm. Jede Sünde ist ein Affront gegen Gott. Aber Gott macht in der Bewertung doch Unterschiede. Wir sehen das in der Gerichtsausführung in Judas 6. Diese Engel durften nicht weiter wirken wie Dämonen und Engel Satan, sondern sie waren abgefallen von Gott und kamen unter das sofortige Gericht Gottes, so wie auch in der Flut die Menschen in dieser Weise betroffen sind. In dem Judasbrief finden wir, was die moderne Form dessen auf der menschlichen Ebene ist, wovon Gott hier spricht, die Behausung verlassen zu haben. Er zeigt nämlich unmittelbar nach dieser Sache, was in Sodom und Gomorra geschehen ist, also Homosexualität. Das heißt, die moderne Form dieser in Gottes Augen abscheulichen Handlungsweise ist Homosexualität. Und wir können damit verbinden, in der Tat, jede Form, die heute an veränderter Identitätsbildung vorgenommen wird. Ja, wo ein Mann meint, er wäre eine Frau ein Mann. Alles das, was in dieser modernen Gesellschaft läuft, wo man sagt, das ist Fortschritt, das ist etwas, worauf wir uns etwas einbilden, da zeigt der Geist Gottes hier, das ist in seinen Augen, wer so etwas praktiziert, der tut eine abscheuliche Sünde. Das mag in der Welt, in unserer Gesellschaft gefördert werden. Gott zeigt uns aber, was er davon hält. Nun, auch wir als Gläubige stehen unter dem Einfluss dieser gesellschaftlichen Entwicklungen. Und gerade in der Schule und in pädagogischen Einrichtungen bekommt man das geradezu infiltriert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns an Gottes Wort orientieren und dass wir nicht meinen, dass diese Dinge eben jetzt in der Zeit sich irgendwie verändert haben. Gottes Urteil über denjenigen, der das praktiziert, der das auslebt, sei es im homosexuellen Bereich, sei es eben in dieser modernen Identität, das ist das Gleiche. Und wir sollen nüchtern sein. Der Herr Jesus selbst sagt darüber, in Lukas 17, Vers 26 lesen wir das, dass diese Zeiten, sogar diese abscheulichen Zeiten, wiederkommen werden. Der Jesus sagt, wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch in den Tagen des Sohnes des Menschen sein. Das heißt, wenn der Jesus wiederkommt, dann wird er genau ein solches Umfeld hier vorfinden. Das heißt, auch wenn die Regierung das ablehnt, wir wollen bei Gottes Wort bleiben. Und auch wenn die Regierung das nicht akzeptiert und das sogar unter Strafe stellt, man kann sich von einem solchen Zustand, wenn man den gelebt hat, zum Beispiel als Ungläubiger oder auch als Gläubiger, der hineingekommen ist, kann man sich wegheiligen. Man kann tatsächlich durch biblische Seelsorge, durch den großen Hirten, durch den Herrn Jesus, von einem solchen bösen Weg wegkommen. Ich lese dazu als sozusagen als Hinweis, als Gottes Maßstab, 1. Korinther 6, wo es in Vers 18 heißt, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Wir wollen bei Gottes Maßstab bleiben. Wir wollen so handeln, wie Gott das sagt. Und dann sind wir auf einer guten Spur. Dann haben wir das rechte Urteil. Und dann werden wir auch in praktischer Hinsicht das rechte Leben.